Bevor wir in die heutige Folge starten, ein kurzer Hinweis auf einen neuen Partner. Wenn ihr in MedTech, Life Science oder Digital Health arbeitet, kennt ihr das wahrscheinlich. Gute Leute zu finden, wird immer schwieriger. Gerade bei den verschiedenen Rollen im Quality Management, im Klinikalltag, im Engineering oder im Digital Health dauert es oft Monate, bis die richtige oder passende Person gefunden ist. Tja, und manchmal findet man sie gar nicht. Genau darauf hat sich Yeah Deutschland spezialisiert. Yeah unterstützt Unternehmen dabei, hochqualifizierte Expertinnen und Experten zu finden. Das gilt sowohl für Festanstellungen, akademische Arbeitnehmerüberlassung, wie auch für Freelancer-Projekte. Hierbei ist besonders spannend, wie groß das Netzwerk aus Spezialistinnen und Spezialisten ist, die genau in diesem regulierten und innovationsgetriebenen Bereich arbeiten. Wenn ihr also gerade ein Team aufbaut, ein Produkt entwickelt oder eine Schlüsselrolle zu besetzen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in das Healthcare-Angebot von Yeah Deutschland werfen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes oder direkt unter yeah/healthcare. Geschrieben wird Yeah, Yer. Und jetzt starten wir in eine neue Folge des Rocketing Healthcare Podcasts. Wir sind heute auf der DEMEA und machen einen Live-Podcast in einer neuen Umgebung, in einem Würfel da. Und ich habe die liebe Ute Wenning da. Hallo Ute erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Matthias, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, super spannend. Wir sind hier in einem Gewusel, in einem Trubel, erster Tag DEMEA, haben uns spontan entschieden, einen Podcast zu machen, wir zwei. Und wir sprechen gleich so ein bisschen über verschiedene Themenfelder. Aber bevor wir jetzt ins Thema reingehen und in das Thema selber. Stell dich mal denjenigen, die dich nicht kennen, kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und ich kann sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger aus Netzwerken raus, aus verschiedenen anderen Themenfeldern. Genau, aber sag einfach mal ein paar Worte zu dir selber.
Ja, super. Vielen Dank. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Man kennt mich insbesondere aus NRW. Dort hat ein großer Forschungsverbund über 3 Jahre das Digital Health Network, DigiHealth Start NRW, mit aufgebaut. Ein NRW-Landesvorhaben, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die digitalen Gesundheitsinnovationen aus NRW und aus den anderen Bundesländern zu sichten und mit denen in den Austausch zu kommen, um das Gründungspotenzial unseres Bundeslands zu stärken. Und das Fördervorhaben ist letztes Jahr erfolgreich an die AOK und die Zenit GmbH verstetigt worden. Und so war für mich der Weg frei. Und ich konnte in das BMFTR-Fördervorhaben an der Universität Bielefeld, also dort bin ich aufgehangen, wechseln und beschäftige mich jetzt mit der Begleitforschung 8 verschiedener Gesundheitstechnologien im Kontext der Diversitätsmedizin.
Ja, wunderbar. Ich wollte nämlich gerade sagen, letztes Jahr warst du noch in einer anderen Rolle hier auf der DEMEA, einem großen Stand. Und ich glaube, über 40 Teams waren es damals, Digistart, Health NRW und jetzt in der neuen Rolle. Ja, wie bist du denn angekommen in der neuen Rolle, bevor wir jetzt reingehen ins Thema? Wie geht's dir dabei? Und jetzt bist du ja in einem ganz anderen, also aufgehangen beim Bund, ja? Also eine ganz andere Behörde auch, ganz andere Struktur von NRW für Deutschland, wenn man das so sagen kann. Wie bist du denn angekommen und was waren da vielleicht auch so Unterschiede? Ne? Spürst du Unterschiede? Spürst du auch vielleicht die unterschiedlichen Herausforderungen, Ansprüche an dich aus unterschiedlichen Bundesländern? Ist das ein Thema?
Also Unterschiede spüre ich ganz, ganz deutlich. Wenn du mir diese Frage noch im September letzten Jahres gestellt hättest, da war ich sehr, sehr wehmütig und konnte gar nicht einsehen, dass sich NRW diese Chance nehmen lässt, dieses riesige Ökosystem wirklich auslaufen zu lassen. Und deswegen haben die Teams nochmal richtig Gas gegeben und konnten es ja dann glücklicherweise zum Jahresende auf der Medica auch offiziell als verstetigtes Projekt verkünden. In dieser letzten Phase habe ich mich dann umgeschaut und geguckt, wo ja, kann ich meine Lebensrealitäten, mein Wissen, mein Background aus der IT besten platzieren und bin ganz, ganz glücklich, dass ich meiner Projektleitung, der Sabine Oertel-Prigione, dann ganz zufällig über den Weg gelaufen bin. Und wir sind relativ schnell d'accord gewesen, dass ich ihr Team sinnhaft ergänzen kann. Und ich muss sagen, ich habe in 35 Jahren Berufserfahrung tatsächlich noch nicht so ein professionelles, wertschätzendes Onboarding bekommen, muss ich das so vorstellen. Ich habe keinen medizinischen Hintergrund, ich habe keinen direkten Hintergrund in der Datenanalyse, arbeite aber mit Datenwissenschaftlerinnen und Medizinerinnen zusammen. Und dort meine betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche Sicht auf die Dinge platzieren zu können, war in der Vergangenheit nicht immer einfach, geht aber in dem Projekt von GenDiMedNet tatsächlich auf und bin ganz, ganz glücklich, möchte heute nicht mehr woanders sein.
Okay, da vielleicht nochmal die Nachfrage, das war jetzt eher Zufall, dass du in das Thema geschlechterspezifische Medizin gerutscht bist oder war das schon so ein Weg, der vorgezeichnet war, der dann dich jetzt dahin gebracht hat, wo du bist oder war es wirklich der Zufall, dass ihr euch getroffen habt, das hat gematcht und dass der Bund dann auch gleichzeitig dieses Thema, sage ich mal, stärker auf die Agenda gehoben hat, weil um die Daten, die Innovationen ja voranzutreiben, das ist das Ziel, gehen wir gleich nochmal rein. Aber wie gesagt, gab es da einen entscheidenden Punkt, wo du gesagt hast, okay, super, die Person, das Onboarding passt, oder war es eigentlich eine logische Konsequenz?
Es waren zwei Dinge. Zum einen die logische Konsequenz. Ich bin selber Frau, habe mich bei DigiHealth Start in NRW sehr stark auf den Themen Frauengesundheit, also die gynäkologischen Aspekte in der Medizin fokussiert und komme selber halt aus einem Umfeld, was extrem divers geprägt ist, also kulturell divers, aber auch entlang der Lebensrealitäten. Und eigentlich war es mehr die Irritation zu sehen in den ganzen IT-Themen, in den interoperablen Lösungen, die wir bieten, in der Technologieentwicklung, werden halt Subgruppen in Deutschland nicht so berücksichtigt, dass ich mich da als Frau, als Mutter und in meinen vielen Rollen wirklich wiedergefunden habe. Und so hat mich angespornt, mich stark zu machen auf dem Thema der Frauengesundheit, insbesondere raus aus der Nische, dass wir eben nicht als nur gynäkologische Themen wahrgenommen werden, entlang der Altersgruppen und entlang der Wechseljahre, sondern dass die breite Öffentlichkeit mehr und mehr ein Verständnis dafür bekommt, dass wir unsere gynäkologischen Herausforderungen noch zusätzlich mit in die Medizin tragen. Also mich betreffen Fragestellungen der Nierentransplantation, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Schlafstörungen, Diabetes mellitus genauso als Frau in meiner geschlechtlichen Ausprägung. Wenn man das weiterdenkt, dann sind Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, die sich halt dem binären Geschlecht nicht eindeutig zuordnen, nochmal deutlich schneller aus dem Raster, schneller in der Instrumentalisierung und aber auch in der Stigmatisierung in der Medizin. Und das muss einfach weg. Das war mein größter Ansporn. Ich konnte auch meine eigenen Lebensrealitäten und die meiner Kinder nicht weiter leugnen und mache mich daher sehr, sehr stark dafür, dass wir entlang des medizinischen Ethos Medizin so begreifen, dass sie wirklich wieder dem Menschen dienen muss, unabhängig davon, welche binären oder gesellschaftlichen Lebensrealitäten den Menschen letztendlich ausmachen.
Wenn jetzt jemand das hört und mit dem Thema noch nicht so vertraut ist vielleicht, ne, weil es eben noch die Sichtbarkeit nicht hat, wo würdest du aber sagen, ganz konkret, vielleicht auch an Beispielen, wo versagt oder wo hört das heutige Gesundheitssystem auf? Wir denken ja immer oftmals in Silos. Aus meiner Wahrnehmung, es verändert sich gerade ein bisschen, dass man so den Menschen im Gesamten anschaut. Aber gibt es konkrete Beispiele, wo du sagst, okay, da versagt noch die komplette Gesundheitsversorgung. Das ist mir wichtig, das, was du gerade ausgeführt hast. Das ist jetzt auch das Ziel dahinter, das sichtbarer zu machen, Daten auch zu generieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil es ja aus der Forschung raus, oder hört man ja immer wieder, also das, was ich zum Thema weiß, dass ja viel eben geforscht wird, aber dann die Daten ja teilweise auch auf komplett falschen Personengruppen beruhen, zum Beispiel. Hast du da vielleicht mal also ein, zwei Beispiele, um das greifbar zu machen, wenn jetzt jemand das Thema neu hört, noch nicht sich damit beschäftigt hat?
Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also in Deutschland haben wir die besondere Situation, dass wir erst seit, glaube ich, 5 Jahren weiblich konnotierte Daten mit in die Datenwissenschaften einbeziehen müssen. Also erst seit einem ganz kurzen Zeitraum müssen Frauen in der evidenzbasierten Forschung mit berücksichtigt werden. Und das führt dazu, dass wir kaum Longitudinaldaten auf den Krankheitsbildern haben. Mittlerweile aber durch den Drive, den es insbesondere auf ministerialer Ebene bekommt, doch sehr stark schon in die Tiefe gehen konnten. Daten ist eigentlich nicht das Problem. Also Datenlagen haben wir viele, sei es GKV-Routine-Daten aus der Primär-, Sekundärversorgung und aus anderen Bereichen. Aber in der Regel sind die sehr einseitig erhoben. Also da ist der Default Male eben als Standard gesetzt und Subgruppen und insbesondere Frauen sind eben nicht in den Datenlagen ersichtbar. Und das führt dazu, dass es große Datenlücken gibt und mit diesen Datenlücken sich die Gefahr eben ganz deutlich zeigt, dass eben auch insbesondere interaktive Technologien dann nicht sauber funktionieren können, weil sie nur auf männlich konnotierte Datensätze zurückgreifen, aber eben den Menschen nicht in seiner Ganzheit, in seinem ganzen Umfang halt wahrnehmen können. Und eine weitere Schwierigkeit ist, dass wir Datenlagen haben, sehr umfangreich erhoben in der Sekundärmedizin, in den Krankenhäusern, die aber teilweise noch nicht interoperabel sind. Also wir können sie noch nicht fair nutzen für die Forschung, wir können sie nicht ohne Schwierigkeiten transkribieren und von einem Institut zum nächsten letztendlich schicken. Auch da muss sich in der Syntax und der Semantik bezogen auf die Interoperabilität der Daten noch ganz viel ändern. Und weil wir da noch nicht sind, also zwar gute Ansätze erkennbar sind, aber definitiv noch zu viele Datenpunkte fehlen, die erhoben werden müssen, zu viele Lebensrealitäten sich noch gar nicht in den Datenlagen abbilden und dann Daten nicht aggregiert wirklich in die Forschung einfließen können. Und so lange multiplizieren und replizieren sich dann Biasstrukturen in den Daten, wie auch die Lücken selbst.
Okay. Und wenn man so ein bisschen reinschaut, gerade bei den Daten, du hast es gerade so kurz beschrieben, wie so eine Technologie oder die Technologien an sich die Versorgung verbessern können. Was für Themenfelder daneben, also neben der klassischen Versorgung, erwartest du oder siehst du, die da auch mit bedient werden? Also das eine ist ja, die Versorgung zu verbessern und dann eben auch zu helfen. Aber gibt es noch andere Auswirkungen, die jetzt so gar nicht präsent sind? Gibt es da Themen oder ist es jetzt wirklich erstmal nur primär die Versorgung, um die zu verbessern und dann auch wirklich der Person direkt zu helfen? Oder, also ich denke jetzt zum Beispiel, an was ich jetzt denke, ist so, man redet ja, du hast ja vorhin gesagt, Frauengesundheit. Ne? Dann habe ich irgendein Thema, ich habe 1-2 Tage Krankheit. Das ist ja erstmal manchmal auch teilweise ohne Daten, weil die Frau zu Hause bleibt wegen Migräne als Beispiel, 2 Tage keine Krankmeldung braucht, dann wieder arbeiten geht. Wirft sie aber im sozialen, privaten Umfeld ja zurück. Also erstmal sind es die Daten, tauchen nirgendwo auf, ist aber 2 Tage zu Hause. Arbeitgeber zahlt Lohn weiter, Kinder können vielleicht irgendwie so halb nur versorgt werden, leidet soziales Umfeld. Solche Themen spielen da doch aus meiner Wahrnehmung auch rein, ist aus meiner Sicht. Liege ich da falsch, liege ich da richtig und sind es dann so Themenfelder, die durch diese bessere Versorgung dann gleichzeitig mit abgedeckt werden und verbessert werden, also so einen positiven Nebeneffekt erzielen?
Also du liegst da schon genau richtig und deswegen hat unser zuständiges Ministerium ein Infrastrukturprojekt entlang der Förderrichtlinie interaktive Technologien der geschlechtersensiblen Medizin ins Leben gerufen, an der wir uns in Bielefeld beteiligen. Und wir als übergeordnetes Verbundprojekt, wir bestehen aus Fachexpertise, die an der Berlin-Charité sitzt, an der Universität in Greifswald, Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg und eben an der Medizinischen Fakultät UWL. Und unsere Begleitforschung hat 3 elementare Foci, die wir immer wieder im der geschlechtersensiblen Designentwicklung mit den Technologiepartnerinnen, sind insgesamt 39 aus ganz Deutschland, diskutieren. Also wir haben einen Schwerpunkt in den Daten, ganz klar, FHIR-Standard, faire Datenanalyse, den Datenbias zu beschränken, aber insbesondere ganz wichtig die Fragestellung rund um ein nutzbares, vernünftiges UX, UI bei den geschlechtersensiblen Technologieentwicklungen. Also wie muss so eine Technologie, wenn sie dann idealerweise auf die richtigen Datenlagen zurückgreifen kann, dann auch gestaltet werden, dass es eben keine kalte Technologie mehr ist, sondern für Menschen unterschiedlicher Lebensrealitäten, unterschiedlichen Geschlechts auch wirklich nutzbar werden. Also produktsensibles Design ist die zweite große Säule und die dritte ist insbesondere die wissenschaftliche Kommunikation. Das raus aus der Nische, weg von den Buzzwords, nicht über Frauengesundheit als Nische zu präsentieren, Datenlücken als so zu beschreiben, als gäbe es nur die eine Datenlücke, sondern wirklich wissenschaftlich fundiert den Menschen da draußen mit geringer digitaler Gesundheitskompetenz, mit sehr viel Laienexpertise begreifbar zu machen, warum das Themenfelder aus der Medizin sind, die uns letztendlich alle angehen. Also weg davon, über Menschen zu reden, sondern mit den Menschen und dann den nächsten sehr, sehr mutigen Schritt zu gehen. Auch ich bin Teil dieser Subgruppe. Und von daher treffen mich viele der Forschungsbereiche auch direkt persönlich.
Jetzt hast du gesagt, Nischenthema. Das heißt, die Initiative des Bundes ist dafür gedacht, natürlich wissenschaftlich die Daten auch zu bekommen, auch stärker zu vernetzen, das Thema sichtbarer zu machen. Wie nimmst du jetzt nach der kurzen Zeit, wo du jetzt da im Projekt angekommen bist, wie ist deine Wahrnehmung zu dem Thema? Wenn man mit den Leuten spricht, ist das Verständnis da oder ist es gerade noch viel Aufklärungsarbeit, die ihr leisten müsst? Also es muss ja aus der Nische raus, das hast du ja gerade gesagt. Das sind ja auch dann, wenn man jetzt wieder auf den Gesundheitsmarkt schaut, ganz unterschiedliche Player mit dabei. Und da hat ja jeder auch so ein bisschen eine andere Herausforderung, eine andere Strategie. Wie schaffst du das dann, zweite Frage verbunden, die vielleicht an einen Tisch zu bekommen, dass man darüber redet, dass halt, wie du gesagt hast, nicht übereinander redet, sondern miteinander redet. Ob es jetzt die Kostenträger sind, ob sie Ärzte sind und, und. Gibt es da in dem Strategiepapier oder in dem Projekt auch ganz klare Vorgaben oder einen ganz klaren Weg?
Also ganz spannend war es dann ersichtlich auf unserer Auftaktveranstaltung hier in Berlin am 3. Februar, wo wir uns eben mit Medizinerinnen und Datenexpertinnen und Menschen aus der Versorgung zusammengesetzt haben, um mit der Politik wirklich zu diskutieren, wo stehen wir, wo möchten wir in einem Jahr nicht mehr stehen, wie kommen wir dahin. Und die große Herausforderung ist wirklich, unseren in Deutschland etablierten Forschungsbereichen auch diese Sensibilität für geschlechtersensible Betrachtung mit an die Hand zu geben. Also was ich ganz spannend und auch eigentlich erschütternd zugleich fand, ist die Tatsache, dass unsere Medizin eben an dem männlichen Standard sich entwickelt hat. Und unsere hochkarätigen MedizinerInnen teilweise gar nicht im Verlauf ihres mehrjährigen Studiums sich mit den Fragestellungen der geschlechtersensiblen Medizin auseinandersetzen. Wir haben glücklicherweise in Deutschland mit Personen wie Sabine Oertel-Brigione Lehrstühle mittlerweile in der Diversitätsmedizin besetzt, die eben diese Problematik auf wissenschaftlicher Ebene adressiert und da eben auch den richtigen Handlungsrahmen, das richtige Vokabular, die richtigen Forschungsgrundlagen mit an die Hand geben. Auf der Seite der Datenwissenschaftlerinnen ist es auch spannend zu sehen, da wir in Deutschland insbesondere umfangreiche und sehr fundierte Datenlagen haben, neigen wir mitunter dazu, nicht genau hinzuschauen, wo Bias sich einschleichen und wo sie möglicherweise technologiegestützt sich dann auch replizieren. Und auch da das Bewusstsein dafür zu schaffen, Datengrundlagen so zu sichten, zu aggregieren und zusammenzuführen, dass sie wirklich den Menschen in seinem Gesamtbild abbilden können, ist eine große Herausforderung. Und da braucht es sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Fachexpertise, die ich zum Beispiel aus meiner Rolle gar nicht so konkret leisten könnte. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich unser großer bundesweiter Verbund eben mit der Charité, mit dem Bernhard-Nocht-Institut, mit den Kolleginnen aus Greifswald und Bielefeld zusammentun, um dort die einzelnen Disziplinen näher zu durchleuchten und die Hand zu reichen. Also weniger den Zeigefinger zu heben, was sich alles verbessern muss, sondern zu zeigen, wo es Abweichungen gibt, wo wir dazu neigen, diese Abweichungen schon gar nicht mehr wahrzunehmen. Dieser große Verbund kann sicherlich dazu seinen Beitrag leisten, dass wir perspektivisch dann auch in der Öffentlichkeit einen viel klareren Blick auf die Themen haben.
Da schließt sich jetzt die Frage an, was muss noch passieren, dass das Thema in die klassische Regelversorgung kommt?
Der Hebel dafür, dass es in die klassische Regelversorgung kommt, ist zu zeigen, dass wir ein Effizienzproblem haben, dass wir dann große finanzielle Stellschrauben bedienen, wenn wir sicherstellen, dass zum Beispiel zwei Personen mit dem gleichen Krankheitsbild unterschiedliche Therapieverläufe haben und unterschiedlich durch diese Krankheit durchgehen und sich damit Kosten auch abbilden lassen, die gerade in alternden Gesellschaften wie Deutschland sehr schnell in Milliardenhöhe sich aufsummieren. Also nicht nur, dass interaktive Technologien die Effizienz maßgeblich beschleunigen, sondern dass sie eben auch helfen können, diese Versorgungslücken in finanzieller Sicht zu korrigieren nach unten.
Aber da ist die Frage auch wieder vielleicht zweigeteilt, Ute. Da müssen sich alle Player bewegen, aus meiner Sicht. Das Bewusstsein muss da sein, dass es vielleicht auch erstmal Geld kostet, also einen gewissen Investition hat, bis ein Effekt erzielt wird. Also wäre jetzt meine Wahrnehmung, weil gibt es da schon vielleicht erste Zahlen, von was für einer wirtschaftlichen Größe wir da reden? Gibt es da schon erste Erkenntnisse, wo man sagt, okay, das ist ein Wirtschaftsfaktor, ist, wie gesagt, am Ende des Tages klassisch, ne, im Startup-Bereich würde man sagen, so ein Return of Invest. Also ich investiere jetzt Geld in die Neugestaltung der Medizin, so wie du es gerade beschrieben hast, bekomme es aber dann eben vielleicht erst in 5 oder 10 Jahren zurück. Ne, ähnlich ja wie beim Thema Prävention, wenn man jetzt mal rausgeht. Wir sind ja keine Präventionsgesellschaft. Wenn man jetzt investiert, das umstellt, muss ich erstmal investieren, aber ich kriege einen Effekt in 10, 15 Jahren vielleicht. Wie sieht es da aus? Also wer muss sich bewegen? Sind es nur die Kassen? Sind es alle Player am Markt? Und was für ein wirtschaftlicher Faktor steht dahinter? Weil da werden viele sagen, naja, okay, das sind halt in Anführungszeichen ist ein Nischenthema. 70 Millionen sind gesetzlich versichert, betrifft so und so viel Prozent, vielleicht im einstelligen Prozentbereich, ich weiß es nicht, im zweistelligen Prozentbereich, im unteren. Okay, ist jetzt zu vernachlässigen, weil wir haben andere Themenfelder, die in Anführungszeichen wichtiger sind. Wie schätzt du das ein?
Also, dass sich da was bewegen muss und dass sich da sehr deutliche finanzielle Verbesserungen daraus ableiten, das sieht man daran, dass unser Ministerium sich dieser Thematik angenommen hat. Also unser Forschungsvorhaben alleine ist über die nächsten Jahre im zweistelligen Millionenbereich halt finanziell ausgestattet. Und da geht es darum, als Infrastrukturprojekt wirklich die Player mit an einen Tisch zu setzen. Also wir arbeiten an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, weil uns das ganz wichtig ist. Na, die Wissenschaft steht natürlich in einem Begleitforschungsprojekt immer im Vordergrund, aber das ist ausgerichtet, um zu gucken, was machen dann die wirtschaftlich ambitionierten Start-ups, die sich im Fördervorhaben dann in ihren konsortialen Partnerschaften mit beteiligen, was machen die denn eigentlich wirklich? Welche betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Logiken sind da auch zu berücksichtigen? Wie bekommt man aus der Innovation allein tragfähige MVPs entwickelt, die dann vielleicht doch marktgängig sind? Und da braucht es eben auch den fortwährenden Diskurs und die Diskussion mit unserer Versorgungslandschaft. Denn wir stellen sehr, sehr oft fest, dass wir ganz tolle, innovative Produkte entwickeln und auch forschungsseitig mit ganz bahnbrechenden Ergebnissen aufwarten können. Aber diese beiden Dinge, nämlich unsere Erkenntnislage und die Innovation, so miteinander zu verknüpfen, dass es unsere Versorgungsplayer wirklich verstehen, also eine kassenärztliche Versorgung, ebenso wie auch die Pflegekammern aus unserem Lande, dass sie das wirklich als neue Produkte und gangbare Wege in der Medizin, in der Versorgung erkennen, das ist, glaube ich, noch ein ziemlich weiter Weg. Und wir haben nur 4 Jahre, also wir geben da ordentlich Gas.
Genau, und mit den 4 Jahren, ne, deswegen auch der Fokus, denke ich, bei Innovation auf Startups, weil ich glaube, da muss man nicht diskutieren, die sind schneller, wendiger, ne, immer so dieser Vergleich Tanker, Schnellboot. Das, glaube ich, ergibt sich einmal daraus und zum anderen. Aber das Thema dahinter, wir haben ja eine große Klammer. Also wir reden ja so allgemein jetzt über das Thema. Wenn man so ein bisschen reinschaut, gibt es ja sicherlich Unterschiede. Nochmal spezielle Themenbereiche. Wo siehst du gerade die größte Innovation, auch den größten Hebel, wo vielleicht auch in Anführungszeichen schnellstmöglich mit entsprechenden validen Daten eine Veränderung herbeigeführt werden kann? Gibt es da einen Teilbereich, den du rausheben kannst? Weil alles auf einmal wird ja nicht funktionieren, sondern man muss ja, also aus meiner Wahrnehmung, korrigiere mich, wenn ich falsch bin oder falsch liege, muss man ja anfangen mit Themenfeldern, die langsam, und daraus entwickeln sich ja wieder neue Innovationen in andere Themenbereiche. Was würdest du da so sagen, okay, das ist jetzt ein Anfang, auch da haben wir vielleicht schon die ersten Startups, die ersten Teams, die ersten Innovatoren, die das Thema vorantreiben.
Also das Bild von dir, Tanker trifft dann eben den Rennwagen, trifft für uns ziemlich genau zu. Also über ganz Deutschland sind es insgesamt 39 Konsortialpartnerinnen, die dort Produkte entwickeln. Und das Bundesministerium hat sich eben dafür entschieden, 8 Krankheitsbilder erstmal in den Fokus zu rücken. Davon sind 7 Krankheitsbilder, die man nicht direkt der Frauengesundheit zuordnen würde. Also die Diagnostikteams beschäftigen sich mit Schlaf, Herz-Kreislauf und Nierentransplantation, okay, und den Ausprägungen. Wie ist denn das im geschlechtersensiblen Kontext zu sehen? Welche Herausforderungen und notwendigen Schritte lassen sich davon ableiten? Und dann haben wir im Therapeutikbereich kardiovaskuläre Erkrankungen, Arthritis, Diabetes mellitus, Perimenopause und Bluthochdruck, weil auch da ganz deutlich wird, dass wir kostenseitig im Versorgungssystem da die größten Baustellen haben. Und deswegen liegen diese Technologie-Foki erstmal schwerpunktmäßig im Vordergrund. Also es geht darum, 8 Technologien, und da zählte glücklicherweise dann auch Perimenopause mit dazu, so zu beforschen, um zu verstehen, von welcher Datenlage gehen wir aus, wie können wir unsere Datenlage verbessern, wie können wir Datenlagen harmonisieren, zusammenführen, wie können wir das sicherstellen, dass die kalten Technologien eben auch den Menschen dienlich sind, weil die Fragestellungen der Adhärenz dann immer eine Berücksichtigung finden, und wie spiegelt sich das halt im Forschungs-, im wirtschaftlichen Kontext, aber insbesondere auch im Dialog mit der breiten Öffentlichkeit. Also wir gehen erstmal von 8 Gesundheitsbildern aus. Und klar, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es sicherlich noch Themenfelder, die jetzt nicht in der Prio sind. Das heißt, wenn das erfolgreich umgesetzt ist, dann wird es weitere Themenfelder geben. Aber was mich jetzt interessieren würde, du hast jetzt gesagt, ihr habt 39 Partner in dem Bereich. Jetzt sind wir ein Startup-Healthcare-Ökosystem-Podcast mit Rocketing Healthcare. Jetzt hört ein Team hier die Sendung, die Aufnahme mit uns beiden, und sagt, finde ich super spannend. Wie kann ich überhaupt noch Partner werden, und wie kann ich Partner werden, beziehungsweise was muss ich für Voraussetzungen erfüllen, um dann vielleicht tatsächlich auch in diesem Themenfeld die nächsten 4 Jahre mit zu agieren, mit zu innovieren, wie auch immer. Wie muss ich mir das vorstellen als Praxis? Also wie gesagt, hört jemand, sagt, finde ich super spannend, so, und wie komme ich aber da rein in das Themenfeld?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das Fördervorhaben ist so gegliedert, dass wir auf der einen Seite die medizinische Begleitforschung haben auf unseren 3 Säulen und auf der anderen Seite dann die Technologien aus der Diagnostik und der Therapiebegleitung. Und in der Antragstellung gab es die Möglichkeit, eben für Startups aus diesem Bereich auch in konsortialen Verbänden mit der Wissenschaft sich um die Förderung zu bewerben. Und da haben sich einige Teams herauskristallisiert, und ich freue mich, dass eben jedes Konsortium mindestens einen Nukleus aus der Startup-Bubble wirklich hat, um zu lernen, dass man eben agil und andersdenkend Dinge dann zum Erfolg bringen können. Das war uns aber in unserer Begleitforschung als übergeordnetes M1-Projekt nicht genug. Und wir haben uns relativ schnell dann die Frage gestellt, wie können wir diesen Technologieprojekten und auch diesen Startups dann aus dem Ökosystem die relevanten Partnerinnen zur Seite stellen, und haben uns letzten Endes für insgesamt 29 Beiratspersonen entschieden. Viele davon treffe ich jetzt auch in den nächsten 3 Tagen auf der DEMEA. Und auch diese Personen kommen schwerpunktmäßig aus der Startup-Bubble von NRW, weil wir da einfach ein ausgezeichnetes Klima halt herausgestellt haben. Und so haben alle Personengruppen, alle Konsortialpartner, die sich mit der Entwicklung der Technologien auseinandersetzen, die Möglichkeit, über Expertinnenbeiräte oder Nutzerinnenbeiräte zu validieren und noch weitere Markteinblicke generieren zu können.
Wunderbar. Lass uns mal einen Blick noch vorauswerfen. So ein bisschen am Ende der Aufnahme, so wünsch dir was, ne? Wie siehst du oder wie würdest du dir das Gesundheitssystem vielleicht in 4, 5 Jahren nach Abschluss des Projekts wünschen und vorstellen und sagen, hey, wir sind gestartet, 2026, Projekt ist abgeschlossen und wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, dass die Gesundheitsversorgung auf ein neues, anderes Level zu heben. Wie würde da deine Welt, wenn du die skizzieren könntest, aussehen? Was wäre dich für dich eine erfolgreiche Integration?
Also das, was mich wirklich antreibt, ist, dass wir hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft gar nicht mehr eigentlich auf binäre und gesellschaftliche Geschlechteraspekte eingehen müssen, weil es einfach angekommen sind, in der Bevölkerung und bei uns allen angekommen ist, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Anforderungen haben. Also ich möchte so gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass wir aus dieser Kategorisierung der Personengruppen, der Subgruppen rauskommen, dass wir mehr verstehen, dass das medizinische Ethos nur dann erfüllt ist, wenn wir die Person als Mensch begreifen und gar nicht mehr hinterfragen müssen, welche Lebensrealitäten für diese einzelnen Personen dann im Vordergrund stehen. Also, konkret für mich als Frau bedeutet das, ich wünsche mir für meine Töchter und all die jungen Frauen, die jetzt nach mir groß werden, dass wir nicht mehr so menopausieren müssen wie unsere Mütter und Großmütter. Da muss sich ja was ändern. Und die Datenlage, die gibt uns so viel Fundament an die Hand, dass wir ja schon heute wissen können, wie sich Dinge ändern können. Dann möchte ich gerne meinen Beitrag dazu leisten in dem Forschungsverband, dass wir auch Komorbiditäten in den Fokus rücken, also mitdenken. Kann nicht sein, dass wir in Deutschland ganz tolle Kinderwunschkliniken haben, aber dort das Thema Endometriose zum Beispiel gar nicht aufgehangen ist. Und wenn dann gleichgeschlechtliche Partnerinnen mit Kinderwunsch dort vorstellig werden und beide an Endometriose leiden, dann haben die null Beratungschancen. Das können wir uns als Land mit unserem wissenschaftlichen Fundus gar nicht leisten. Das können wir uns aber auch im ethischen Kontext nicht leisten, weil Lösungen gibt es. Und genau dahin muss der Weg gehen.
Das ist super spannend. Wobei da auch nochmal kurz die Frage ins Projekt rein zum Schluss. Ist mir jetzt gerade eingefallen, weil du das so ausgeführt hast. Es gehört ja auch immer diese Gesundheitskompetenz dazu. Die schwirrt ja immer bei diesen ganzen Themen, egal jetzt in welchem Themenfeld, heißt es ja immer eine Gesundheitskompetenz. Wir haben jetzt das Thema KI, dass viele inzwischen auch hier eine KI befragen, zwecks ihren Beschwerden zum Arzt gehen mit einer KI und sagen, hey, hier, ne? Wie schätzt du das ein und wie findet vielleicht sowas auch Berücksichtigung, um eben über Aufklärung, über Gesundheitskompetenz, über mehr Verständnis und mehr Einblick ins Thema erreicht ich ja eine höhere Akzeptanz am Ende des Tages und schafft ja genau das Bild, was du gerade gezeichnet hast. Und habt ihr das auch auf dem Schirm, dass ihr auch wirklich nicht nur in der Wissenschaft und in diesem ganzen Verbund, sondern auch die Menschen draußen mit abholt und die mit einbindet? Ist das auch ein Themenfeld oder wo ist das angesiedelt?
Also das ist auf jeden Fall eins der großen Projekte, die ich mit begleiten darf. Wir werden nach der DMEA unsere Webseite lancieren und launchen. Und da geht es zum einen natürlich darum, den Status quo zu erheben und fachgerecht in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dort in Interaktion mit der breiten Masse zu treten und Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass man ihre Haltung, ihre Lebensrealität eben nicht instrumentalisiert über so ein groß angelegtes Forschungsprojekt, sondern dass man wirklich ein ganz intrinsisch geprägtes Interesse daran hat, diese Menschen zu inkludieren in den Angeboten, die sich hoffentlich dann in den nächsten Jahren entwickeln und einen Beitrag dazu zu leisten, auch diese Stigmatisierung wegzubekommen, damit gleichgeschlechtliche Paare, Frauen auch weiterhin gynäkologische Angebote nutzen, auch wenn dann Familienplanung vielleicht überhaupt kein Thema ist in dieser Partnerschaft. Aber auch da müssen kommunikative Wege gefunden werden. Und ob sich das so weit aus weiten lässt, dass es auch auf Digitales anwendbar ist. Also dass man als Mensch gerne mit diesen Technologien interagiert und nicht nur ChatGPT fragt, wie man das Krankheitsbild zu bewerten hat. Das ist halt so die große Frage. Auf der einen Seite finde ich das sehr positiv, dass die Menschen immer mehr ihre Gesundheitsversorgung durch digitale Angebote in die eigenen Hände nehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine ganz große Gefahr dahinter, wenn zum einen auch ChatGPT und andere LLMs Datenlücken reproduzieren, Bias reproduzieren, dann kann der Prompt, das Engineering, noch so großartig sein in der Anfrage, dann hebelt es uns aus durch die unzureichende Datenlage. Und auch das ist etwas, was man draußen wirklich verstanden haben muss. Und es kann nur im Zusammenspiel funktionieren. Digitales als Add-on für eine faire und gleichberechtigte Grundversorgung.
Wunderbar. Jetzt hast du über Jahre hinweg in NRW, jetzt im Bund, natürlich immer viel mit Startups, mit Innovationen zu tun gehabt. Letzte Frage jetzt auch an dich. Wenn jetzt die Startups das hören, was würdest du oder ein Gründer, eine Gründerin oder jemand, der das einfach hört und schon Ideen im Kopf hat, was würdest du so jemand mit auf den Weg geben?
Denkt geschlechtssensibel. Behaltet euch wirklich diesen Impuls, out of the box zu denken, aber schaut auch wirklich ganz genau darauf, welche Forschungsvorhaben es gibt und vernetzt euch mit diesen Forschungsvorhaben. Denn in unserem Fall bietet das die enorme Chance, über Universitäten in Berlin und Greifswald und auch letztendlich in Hamburg Einblicke in Daten, in Kommunikation und geschlechtersensibles Produktdesign zu nehmen. Und das ist fundamental. In NRW habe ich so viele großartige Innovationen mit begleitet. Die scheiterten aber letztendlich dann an dem Punkt, in die Versorgung zu kommen, als klar war, dass die Datengrundlage, auf denen die KI-gestützten Technologien greifen, eben nicht sauber ist. Und das kann man vermeiden, da kann man ganz früh ansetzen. Und auch so ein Forschungsvorhaben, das lebt nicht im Close-Shop von Fachexpertise, es lebt im Dialog. Und daher mit den Beiratsfunktionen, die wir ins Leben gerufen haben, ist der erste Austausch mit der Startup-Community gegeben. Verknüpft euch mit diesen Menschen, die dahinter stehen. Bleibt neugierig und fragt nach und fordert Datenlage, Kommunikationsexpertise und auch geschlechtersensibles Design im Kontext.
Wunderbar. Ute, ich wünsche dir viel Erfolg beim Projekt, bei der weiteren Umsetzung. Ich mache mir da gar keine Sorgen, so wie ich dich kennengelernt habe. Ich wünsche dir aber trotzdem viel Kraft, viel Nerven, weil es ist zum einen ein sehr wichtiges Thema, ein sehr spezielles Thema, sehr viel Aufklärungsarbeit. Ne? Wird auch manchmal vielleicht auch Mauern geben, die man erst durchbrechen muss. Ich bin auch gespannt auf die Homepage. Wenn die gelauncht ist, da werden wir sicherlich vielleicht dann im Nachgang auch nochmal sprechen, so nach den ersten Wochen. Und ja, ich wünsche dir erstmal heute oder den nächsten Tag auf der DEMEA sehr gute Gespräche mit deinen Partnern. Sag danke für ein sehr intensives Gespräch und zu einem super wichtigen Thema. Und ja, freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Danke dir.
Ja, super. Vielen Dank, Matthias, auch an dich. Der wichtigste Aufruf geht auf www.gendimed.net. Wir haben einen sehr sperrigen Forschungsnamen gewählt. Man kann sich das ein bisschen herleiten. Wir sind das Netzwerk für geschlechtergerechte Diversitätsmedizin, also GenDiMed. Nett. Ich laufe mit meinem Beutel hier durch die Gegend, um ein bisschen auch über die Visualisierung uns dann in die breite Öffentlichkeit zu tragen auf www.gendimed.net.
Die Seite ist ja noch nicht live, von dem
her findet ihr uns. Wir haben ganz viele unter den Domains uns gesichert. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich gar nicht verfehlen. Und da werden wir dann als ersten großen Content sicherlich auch deinen Podcast mit abnehmen. Genau.
Aber Ute, mit sperrigen Namen kennst du dich aus. Ne? Ich sage nur Digistart Health NRW. Ne?
Digihealthstart.nrw.
Genau. Geht so weiter. Also du bleibst dir treu am Ende des Tages. Und ganz, ganz klar, wir packen natürlich die Homepage in die Shownotes. Wir packen dein Profil in die Shownotes, sodass jemand, der das hört, direkt mit dir in den Kontakt treten kann, weil du hast ja gesagt, wichtig ist, vernetzt euch mit den Menschen, fordert es ein, geht in den Austausch. Das packen wir auf jeden Fall in den Podcast, in die Shownotes. Dann Na, da hast du auch die richtige URL dann drunter, alles gut. Dann kann sich keiner mehr rausreden, dass er dich und euch nicht gefunden hat. Und ja, ich sage nochmal danke fürs Gespräch. Freue mich und bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und ja, viel Spaß auf der DEMEA und danke für deine Zeit.
Ja, danke, lieber Matthias. Und da draußen, ich bin nicht wichtig, aber das Netzwerk, was ich mitbringe, das ist wichtig. Guckt es euch an. Bis dahin.
Danke, Ute. Tschüss.